Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Jahr ist umfangreich für die Ukraine gespendet worden und vieles wurde nicht einmal erfasst wie die privat organisierte Hilfe mit Sachspenden. Diese Spendenbereitschaft, ging sie auf Kosten anderer Hilfsorganisationen, haben die weniger bekommen, weil in diesem Jahr die Not der Menschen in der Ukraine im Mittelpunkt stand? Der Deutsche Spendenrat hat dort erste Zahlen und Entwicklungen zum Spenden vorgelegt. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus unter anderem mit der Jahresbilanz der amtlichen Lebensmittelüberwachung beschäftigen und mit Plänen des Bundeswirtschaftsministeriums, die deutsche Wirtschaft weniger abhängig von China zu machen als bisher. Da ist ein Strategiepapier bekannt geworden und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start schauen wir auf die erste Lesung im Bundestag zu den Energiepreisbremsen. Einzelheiten dazu aus unserem Hauptstadtstudio von Jörg Münchenberg.
Die für das kommende Jahr geplante Strom- und Gaspreisbremse zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen wird nachgebessert. Das ist heute bei der ersten Beratung im Parlament deutlich geworden. Denn auch die Redner der Ampel forderten Änderungen. Matthias Mirsch, SPD-Fraktionsvize, stellte etwa auch finanzielle Unterstützung für jene Bereiche in Aussicht, die bislang davon ausgenommen sind.
Wir wissen, dass es auch Härten im Bereich von Öl, Pellets und Flüssiggas gibt. Insofern wollen wir uns auch eine Regelung für diese Abfederung ausdenken und sie kreieren. Das wird die Aufgabe der nächsten 14 Tage für die Parlamentarier in diesem Raum sein.
Umstritten in den eigenen Koalitionsreihen ist auch das Vorhaben der Bundesregierung, dass Unternehmen, die von der Strom- und Gaspreisbremse profitieren, in dieser Zeit dennoch Boni und Dividenden auszahlen dürfen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte dies zuvor abgelehnt. Die energiepolitische Sprecherin der Grünen, Ingrid Nestle, forderte deshalb, zumindest für Unternehmen mit einer sehr großen Unterstützung, sollte es ein Boniverbot geben. Gleichzeitig aber verteidigte sie das Gesetz gegen die Kritik der Opposition.
Das Gesetz kann nicht perfekt sein, aber es macht diese Regierung aus, dass sie trotzdem handelt, wo Handeln notwendig ist. Und das ist ein großes Glück für unser Land in dieser Zeit. Putin hat sich das anders gedacht. Er hat gehofft, dass unsere Demokratie schon in diesem Winter zusammenbricht. Unser Land ist stark und die Ampel ist bereit, die notwendige Unterstützung zu organisieren.
Ab dem 1. März sollen Strom- und Gaspreisbremse in Kraft treten, wobei die Monate Januar und Februar rückwirkend berücksichtigt werden. 80% des Grundverbrauchs bei den Bürgern und 70% bei den Unternehmen werden dabei preislich gedeckelt. Lediglich für den Rest soll der jeweils gültige Marktpreis gelten. Das wiederum soll Anreiz zum Sparen geben. Im Prinzip sei das schon alles richtig, meinte der Fraktionschef der Linkspartei Dietmar Bartsch. Doch das Vorhaben komme zu spät und sei schlampig gemacht.
Ihre Bremsen würde kein TÜV in Deutschland anerkennen, meine Damen und Herren. Weil erstens sind die Bremsen zu hoch. Zweitens sind sie eine Einladung zum Abkassieren. Drittens sind sie sozial zutiefst ungerecht. Und viertens sind sie Schmieröl für die Gewinne der Energiekonzerne.
Die Union wiederum kritisierte das Vorhaben, einen Teil der Strompreisbremse durch eine Gewinnabschöpfung auch bei den Erneuerbaren zu finanzieren, die derzeit von den hohen Strompreisen ebenfalls profitieren. Das Vorhaben werde die Branche massiv schädigen, warnte Unionsfraktionsvize Andreas Jung.
Das beschädigt das Vertrauen in Investitionen in erneuerbare Energien und die werden jetzt schon zurückgestellt. Es ist so, dass Erneuerbare in diesem Paket schlechter behandelt werden als die Fossilen, schlechter behandelt werden als die Kernenergie. Nirgends soll so abgeschöpft werden wie bei den erneuerbaren Energien und das darf nicht sein.
Die AfD wiederum warf der Regierung vor, sie selbst sei für die hohen Energiepreise verantwortlich. Deshalb müssten jetzt Kohle- und Kernkraftwerke weiter unter Volllast laufen und auch wieder russisches Gas über die eine noch intakte Pipeline Nord Stream 2 bezogen werden.
Jörg Münchenberg über die erste Lesung im Bundestag zu den Energiepreisbremsen. Ein weiteres Thema im Bundestag war das transatlantische Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada, abgekürzt CETA, das in einigen Bereichen bereits in Kraft ist, aber nur vorläufig, weil innerhalb der EU noch die Zustimmung aus mehreren Staaten fehlt, unter anderem aus Deutschland. Was doch in der EU immer alles so möglich ist, wenn es um Wirtschaftsinteressen geht. Damit CETA vollumfänglich in Kraft treten kann, gab es heute schon mal grünes Licht im Bundestag. Mehr dazu von Nadine Lindner.
Das jahrelange Ringen hat ein Ende. Mit großer Mehrheit, 558-110, hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das die Ratifizierung des Freihandelsabkommens mit Kanada, kurz CETA, voranbringt. Die grüne Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge.
Wir haben uns darauf verständigt, auf europäischer Ebene zuzustimmen, als die Kommission den Vorschlag gemacht hat, dass künftig Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit einklagbaren Standards versehen werden.
Die Grünen betonten, dass es nun eine Interpretationserklärung zum CETA-Abkommen gibt, die Missbrauch von Investorenklagen eindämmen soll. Ein jahrelanger Kritikpunkt, den sie nun abgeräumt sehen. Zudem gab es einen politischen Deal. Gestern beschloss die Bundesregierung, aus dem umstrittenen Energiekarta-Vertrag aus den 90er Jahren auszusteigen, ein Ziel der Grünen. Trotz der breiten Mehrheit, auch die Union stimmte mit der Ampel für die Ratifizierung, war die Debatte hitzig. Jens Spahn, Fraktionsvize von CDU und CSU, warf den Grünen vor, widersprüchlich zu handeln.
Kanada hat bis jetzt der Interpretationserklärung noch nicht zugestimmt. Sie werden beim CETA, das rechtlich nichts anderes ist als das, was seit 6 Jahren vorliegt, heute zustimmen. Es ist gut, dass Sie zustimmen, aber reden Sie sich nicht was anderes ein.
Zudem warb Spahn dafür, die Handelspolitik nicht mit anderen Zielen zu überfrachten.
Gewisse Standards, ja, natürlich, auch Klima- und Arbeitsschutzstandards, aber versuchen Sie nicht, jeden Handelsvertrag zum Instrument Ihrer Moral zu machen.
Die Verhandlungen über das Abkommen CETA hatten die Europäische Union und Kanada bereits 2016 abgeschlossen. Seit September 2017 wird es vorläufig angewendet, das heißt 98% aller Zölle fallen weg. Pro Jahr können so europäische Firmen über 500 Millionen Euro sparen. Die Hälfte der EU-Staaten hat das Abkommen aber noch nicht ratifiziert. Die Hoffnung ist nun, dass die deutsche Entscheidung Symbol- bzw. Vorbildwirkung entfaltet und nach der Zollfreiheit auch der Investitionsschutz in Kraft treten kann. Kanada hat bereits ratifiziert. Die FDP ist traditionell für Freihandel und warb nun dafür, auch Abkommen mit anderen Ländern zu schließen. Der liberale Fraktionschef Christian Dürr.
Wir wollen mit den Demokratien der Welt Handel treiben, im gegenseitigen und beiderseitigen Interesse, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Dürr nannte Chile, Mexiko und auch die USA.
Nadine Lindner über die Ratifizierung des EU-Freihandelsabkommens mit Kanada durch den Bundestag. Ein wichtiges Vorhaben, so Vertreter der deutschen Industrie, weil Deutschland und die EU auf offene Märkte angewiesen seien, gerade in Zeiten des zunehmenden Protektionismus. Dabei, so scheint es, will Deutschland nun selbst auf die Bremse treten, zumindest was den Handel mit China betrifft. Die Abhängigkeit soll verringert werden. Dazu gibt es ein Strategiepapier des Bundeswirtschaftsministeriums, so wurde heute gemeldet. Was steht drin? Was ist dazu bekannt und welche Reaktionen gibt es? Diesen Fragen ist aus unserem Hauptstadtstudio Stefan Detjen nachgegangen.
Seit wenigen Tagen erst kursiert zwischen den Ministerien der Bundesregierung der erste Entwurf für eine China-Strategie, die im kommenden Jahr vom Kabinett verabschiedet werden soll. Sie ist geprägt von der Beschreibung eines ambivalenten Verhältnisses. China als Partner, etwa bei der Bekämpfung des Klimawandels, als strategischer Rivale im Ringen um Demokratie und Menschenrechte sowie als wirtschaftlicher Wettbewerber. Mit dem Papier des Bundeswirtschaftsministeriums, aus dem der Online-Dienst The Pioneer nun ausführlich zitiert, setzt das Haus von Robert Habeck eigene Akzente und unterstreicht die Warnungen vor zu großer und einseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeit von China. Von Klumpenrisiken ist die Rede, Wirtschaftszweigen, die ohne Zulieferungen aus China nicht mehr überlebensfähig seien. Die Halbleiterindustrie und Teile der Arzneimittelherstellung sind immer wieder als Beispiele genannt worden. Das Bundeswirtschaftsministerium warnt auch davor, dass Marktchancen nur so lange bestehen könnten, solange China ein Interesse daran habe, Wissen und Technologie abzuschöpfen. Warnungen, wie sie von Geheimdiensten seit langem gegenüber Politik und Wirtschaft ausgesprochen wurden.
Seit ziemlich genau 5 Jahren, das letzte Mal, als der große Parteitag stattfand, seitdem sind BRV und BND mehr oder weniger auf Tournee, um in den Kreisen der Wirtschaft und der Wissenschaft entsprechende Warnungen auszusprechen.
Hatte der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Bruno Kahl kürzlich in einer öffentlichen Anhörung des Bundestagsinnenausschusses gesagt. Wirtschaftsminister Habeck hatte sich zuletzt mehrfach kritisch zu chinesischen Investitionen in Deutschland positioniert, etwa im regierungsinternen Streit um die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns COSCO an einem Hamburger Hafenterminal. Bundeskanzler Scholz hatte in diesem Fall am Ende eine Genehmigung durchgesetzt. Habeck verweist unterdessen auch auf Bereiche sensibler Hightech- und Halbleiterunternehmen.
Das heißt, dass dort chinesische Investments höhere Hürden zu überwinden haben. Und das schließt für mich Elmos mit ein.
Eine chinesische Beteiligung an dem Chiphersteller Elmos wurde von der Bundesregierung untersagt. Höhere Hürden für chinesische Investments, das heißt für das Bundeswirtschaftsministerium, einerseits auch die staatliche Absicherung von Investitionen in China zu verteuern. Das sogenannte Deckungsentgelt, das ist die Prämie, die Unternehmen für Investitionsgarantien zahlen müssen, soll, so das Ministerium, moderat erhöht werden. Andererseits sollen Investitionen in asiatisch-pazifischen Ländern jenseits von China stärker gefördert werden. Wirtschaftsminister Habeck und Bundeskanzler Scholz hatten dafür Anfang November auf einer großen Unternehmerkonferenz in Singapur geworben. Beziehungsarbeit in Peking leistete heute unterdessen EU-Ratspräsident Charles Michel, der dort zu einem dreistündigen Gespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammenkam. Michel drängte danach auf mehr Gleichbehandlung für europäische Unternehmen in China. Wir brauchen mehr Reziprozität, eine ausgeglichene Beziehung, nicht zu viel Abhängigkeiten und gleiche Wettbewerbsbedingungen. Michel betonte die Bedeutung von Stabilität in der Seestraße von Taiwan und drängte den chinesischen Präsidenten Xi, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen, um eine Beendigung des Krieges in der Ukraine zu erreichen. Mit Blick auf die jüngsten Demonstrationen gegen die rigiden Covid-Maßnahmen der chinesischen Regierung mahnte Michel die Wahrung von Menschenrechten sowie Versammlungsfreiheit in China an.
Das Bundeswirtschaftsministerium und das Strategiepapier zum Handel mit China, Stefan Detjen, berichtete. Sprit wurde teuer in diesem Jahr, die Lebensmittelpreise steigen, bei vielen Menschen wird es knapp im Portemonnaie bis Monatsende. Sie kommen kaum über die Runden und manche auch gar nicht mehr. Dass es bei vielen eng wird, macht sich das bei der Spendenbereitschaft in Deutschland bemerkbar. Und dazu hat sich heute der Dachverband der Organisationen geäußert, die gemeinnützig Spenden sammeln, der Deutsche Spendenrat. Die Ergebnisse der Erhebung des Dachverbandes fasst Matthias Bertsch zusammen.
Zum zweiten Mal in Folge hat die Spendenbereitschaft der Deutschen dieses Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Und zum zweiten Mal ist der Grund dafür eine Katastrophe. War es im letzten Jahr das Hochwasser im Ahrtal, ist es in diesem Jahr der Ukraine-Krieg, erklärt der Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates Max Melzer.
Der Angriffskrieg auf die Ukraine und das Leid der Menschen dort haben dafür gesorgt, dass insbesondere in den Monaten Februar, März und April auch ganz massive Steigerungen der Spendenzahlen gegenüber den Vorjahresmonaten zu sehen sind. Also die Ukraine-Krise spielt ganz eindeutig die Hauptrolle in diesem Jahr.
Drei Viertel der gespendeten 3,8 Milliarden Euro fließen in den Bereich der humanitären Hilfe, zu der auch die Not- und Katastrophenhilfe gehört. Über 40% der Spenden stammen von den über 70-Jährigen. Für viele spielt dabei nicht nur ihre religiöse Prägung eine Rolle, so Melzer, sondern auch die eigene Lebenserfahrung.
Die Generation 70 plus, die jetzt da ist, die ist noch so ziemlich die einzige Generation in Deutschland, die auch mal diese Katastrophen im großen Umfang wie Krieg selbst miterlebt hat und denen auch mal selbst geholfen wurde. Ich spiele jetzt mal ganz bewusst auf diese ganz berühmten Care-Pakete an. Und wem mal selbst geholfen wurde in so einer Notlage, für den ist es dann natürlich auch sehr naheliegend, wenn man das denn kann, einfach auch selbst zu spenden.
Doch so positiv die bisherige Bilanz des Helfens für dieses Jahr aussieht. Die Zahl der Spender und Spenderinnen geht zurück. Auch das ist ein Ergebnis der Erhebung.
Jede Altersgruppe ab 29 hat abnehmende Spenderzahlen. Das gilt auch für die so wichtige Generation 70 plus. Ich habe die große Befürchtung, dass das der Anfang einer demografischen Entwicklung ist. Das wäre ein großes Problem. Denn diese Generation spendet wirklich sehr, sehr gut und ist damit auch verantwortlich für viel Gutes in der Welt.
Und noch ein Problem könnte die bislang so positive Spendenbilanz für 2022 trüben. Die jetzt vorgestellten Zahlen basieren auf den Monaten Januar bis September. Ob die hohe Spendenbereitschaft angesichts der derzeitigen Preissteigerungen im Energiesektor auch im vierten Quartal anhalten wird, ist fraglich, räumt der Geschäftsführer des Spendenrates ein.
Ich habe durchaus auch Mitgliedsorganisationen, die jetzt anfangen, betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen, weil sie so wenig Spendeneinnahmen haben. Das sind Einzelfallbetrachtungen und ich würde jetzt nicht unbedingt auf das große Ganze daraus schließen wollen, aber ja, natürlich gibt es diese Befürchtung. Es ist aber auch gleichzeitig so, dass 44% der befragten Personen sagen, sie möchten in den kommenden 12 Monaten mindestens genauso weiter spenden wie bisher auch.
Absichtserklärungen, die nicht unbedingt dem tatsächlichen Spendenverhalten entsprechen müssen. Auch die anderen Zahlen der Erhebung beruhen auf Aussagen einer repräsentativen Befragung, die das Marktforschungsinstitut GfK jährlich im Auftrag des Spendenrates durchführt.
Matthias Bertsch zum Spendenjahr 2022 aus Sicht des Deutschen Spendenrats. Und um finanzielle Hilfe geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Das UN-Nothilfebüro hat heute eine erste Schätzung veröffentlicht, wie viele Menschen im kommenden Jahr auf humanitäre Hilfe angewiesen sein werden und wie viel Geld benötigt wird, um zu helfen. Und da sieht es in der Tendenz leider gar nicht gut aus, wie aus Genf Katrin Hondel berichtet.
51,5 Milliarden Dollar benötigen die Vereinten Nationen im kommenden Jahr für dringend notwendige humanitäre Hilfe weltweit. Der Bedarf sei erschreckend hoch, sagte UN-Nothilfe-Koordinator Martin Griffiths vor dem Hintergrund der extremen Ereignisse von 2022. Die extremen Ereignisse, das sind Dürren und Überschwemmungen aufgrund des Klimawandels, die immer noch anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie und vor allem der russische Angriffskrieg in der Ukraine.
I had thought going into 2022 that we would be devoting most of our time in humanitarian discussions on the climate.
Ich hatte gedacht, so Griffiths, dass wir 2022 in der humanitären Hilfe vor allem mit den Auswirkungen des Klimawandels zu tun haben würden. Wie Sie wissen, kam es anders. Seit im Februar der Krieg in der Ukraine begann, ist unsere Aufmerksamkeit noch auf ganz andere Dinge gelenkt worden.
Took the world's attention and our attention. Onto those other matters.
Und vor allem auf immer mehr Menschen in Not. 339 Millionen Menschen, so die Berechnung des UN-Nothilfebüros, werden 2023 auf humanitäre Hilfe angewiesen sein. Das sind 65 Millionen mehr als in diesem Jahr.
The 339 million people is equivalent to the third.
339 Millionen Menschen, das wäre nach China und Indien das drittbevölkerungsreichste Land der Welt. Es ist eine gewaltige und deprimierende Zahl. Allein in Äthiopien, Afghanistan und der Demokratischen Republik Kongo sind über 83 Millionen Menschen in akuter Not. Die Vorstellung des Finanzierungsplans des UN-Nothilfebüros ist auch ein Appell an Geberländer wie Deutschland. Denn der finanzielle Bedarf steigt, aber die Spenden der Mitgliedsländer stagnieren. Das Loch in den Kassen der Hilfsorganisationen wird also größer. 2022 kam nicht einmal die Hälfte des benötigten Geldes zusammen. Und es gibt große Unterschiede bei der Finanzierung von Hilfsprogrammen. UN-Nothilfe-Koordinator Griffiths.
Ukraine, of course, has been very well funded in terms of humanitarian support. We're pleased about that.
Der humanitäre Bedarf für die Ukraine wurde natürlich sehr gut gedeckt und das freut uns sehr. Bislang hat das nicht zu einer wesentlichen Verringerung der Mittel für andere Bereiche geführt, aber ich weiß nicht, ob das aufrechterhalten werden kann. Es gibt Länder, wo nur 16, 17, 20% des Bedarfs gedeckt sind, im Gegensatz zu 80 oder 90% an anderen Orten. Das verstehen viele von uns nicht. Die Vereinten Nationen würden gerne mehr Mittel in die Entwicklungshilfe stecken, nachhaltig Unterstützung leisten und Strukturen aufbauen. Doch da sei die Finanzierung noch schwieriger, sagt Griffiths. Die Folge sei, dass einzig humanitäre Nothilfe geleistet werde und sich die Lage von Jahr zu Jahr verschlechtere. Ich fürchte, das kommende Jahr wird all die Entwicklungen, die wir momentan sehen, noch beschleunigen. Ich hoffe deshalb, dass 2023 ein Jahr der Solidarität wird, so wie 2022 ein Jahr des Leidens war.
Der UN-Nothilfe-Koordinator im Beitrag von Katrin Hondel über den Hilfsbedarf für 2023. Derzeit sind sie unter anderem auf den Weihnachtsmärkten unterwegs, die Mitarbeiter der amtlichen Lebensmittelüberwachung und kontrollieren, ob beim Umgang mit Lebensmitteln an den Ständen alle Verhaltens- oder Umgangsregeln eingehalten werden, ob Sauberkeit, die richtige Temperatureinstellung oder auch die Frische der Ware, damit bei den Pommes oder den Krapfen zum Beispiel nicht etwa altes Fett eingesetzt wird. Diese Kontrolle genau das ist nicht nur zur Vorweihnachtszeit die Aufgabe des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, das in diesem Jahr sein 20. Jubiläum feierte. Heute wurde die Jahresbilanz des Bundesamtes vorgelegt und was da alles zur Sprache kam, mehr dazu von Annika Krempel.
Wenn es in der Küche schnell gehen soll, greifen viele Verbraucher im Supermarkt zu abgepackten Lebensmitteln. Gerade bei frischen Produkten gilt aber Vorsicht. Immer wieder finden Kontrolleure zum Beispiel Kolibakterien oder Listerien, die Magen-Darm-Erkrankungen auslösen können. Bei vorgeschnittenem Salat war fast die Hälfte der untersuchten Proben mit verschiedenen Krankheitserregern belastet, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit BVL heute in Berlin berichtete. Michael Kühne von der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz rät:
Finger weg, wenn Sie feststellen, dass in so einer Packung schon bräunliche Stellen sind. welche Stellen sind möglicherweise sogar eine farblose oder gelbe oder braune Flüssigkeit sich in diesen Packungen befindet oder das Haltbarkeitsdatum erreicht oder abgelaufen ist, dann ist das etwas, was nicht in den Einkaufskorb gehört.
Auch in Backmischungen oder Fertigteig aus dem Kühlregal wurden immer wieder Keime gefunden. Denn auch Mehl kann belastet sein, wie frühere Untersuchungen gezeigt haben.
Das Naschen des Plätzchenteiges, das sollte man tatsächlich in Erkenntnis dieser Kontaminationsrate von 10% sein lassen, das Ausschlecken des Topfes. Und das gilt umso mehr, wir haben hier ja nur untersucht Fertigmischungen, die angeboten werden. Das gilt gleichermaßen eben auch für selbst hergestellte Teige, die man aus Mehl selber anrührt, in die möglicherweise auch noch rohe Eier reinkommen, was erwiesenermaßen ja auch Risiken bergen kann.
Nach dem Backen sind Keime aber abgetötet. Beim Frittieren, Backen oder Braten entsteht Acrylamid, das in Verdacht steht, krebserregend zu sein. Ganz verhindern lässt sich bei vielen Produkten eine Belastung damit aber nicht. Ob Reiswaffeln, Pumpernickel oder Kartoffelpuffer. In den meisten Proben wurden Kontrolleure fündig. Wichtig ist aber, dass die Konzentration möglichst gering bleibt. Vielen Herstellern von Gemüsechips gelingt das nicht. Bei der Hälfte der untersuchten Produkte wurde der Richtwert, der bei Kartoffelchips üblich ist, überschritten. Verkauft werden die Produkte weiterhin, wie Georg Schreiber, Abteilungsleiter Lebensmittelsicherheit beim BVL, erklärt.
Also wenn Richtwerte überschritten werden, dann heißt das nicht, dass die Produkte vom Markt genommen werden müssen. Aber die Lebensmittelüberwachung wird darauf achten, dass dann diese Hersteller sich auch wirklich beschäftigen mit Minimierung, also wie kann ich den Acrylamidgehalt reduzieren.
Überraschenderweise haben die Kontrolleure viel Acrylamid auch in geschwärzten Oliven gefunden. Verbraucher sollten deshalb darauf achten, grüne oder reife schwarze Oliven zu kaufen.
Annika Krempel stellte die Jahresbilanz des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit vor. Thematisch jetzt ein großer Schnitt. Wir machen weiter mit dem Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Für uns beobachtet von Claudia Wehrle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Wehrle, schauen wir doch zunächst mal auf den Handel an der Wall Street. Dort zog der Dow Jones Index gestern um fast 740 Zähle an. Das sehen wir auch nicht alle Tage. Was war der Grund und vor allem, wie geht es denn derzeit weiter? Es wird ja schon wieder gehandelt.
Das Kursfeuerwehr gestern hängt mit US-Notenbankchef Jerome Powell zusammen. Die Zinsen in den USA werden zwar weiter steigen, um der nach wie vor hohen Inflation im Land Einhalt zu gebieten, aber sie werden wahrscheinlich nicht mehr ganz so drastisch angehoben werden, wie das zuletzt der Fall gewesen ist. Das wiederum macht das Investieren und das neue Kredite aufnehmen nicht weiter rasant teurer. Der Dow Jones heute fast 1% im Minus und das hängt mit tristen Geschäftsausblicken der Softwareanbieter Salesforce und Snowflake zusammen. Die wurden dahingehend interpretiert, dass Unternehmen aus dem Technologiebereich weniger investieren, weil das wirtschaftliche Umfeld unsicherer geworden ist.
Und wie haben nun die Anleger in Deutschland auf die Leitzinsdiskussion in den USA reagiert?
Der DAX zunächst deutlich im Plus, auch weil viele hoffen, dass in China die strikte Null-Covid-Strategie gelockert wird. Doch am Nachmittag gibt der DAX dann einen Teil seiner Gewinne wieder ab. Er steht jetzt 0,4% nur noch im Plus bei 14.458 Punkten.
Welche Folgen hatten die Powell-Äußerungen auf dem Devisenmarkt, insbesondere natürlich beim US-Dollar im Verhältnis zum Euro?
Der Euro steigt deutlich, zwischenzeitlich sogar über 1,05 $, also ein Niveau, das wir zuletzt im Juni diesen Jahres gesehen haben. Man kann es auch anders formulieren, nach den Powell-Aussagen ist der Dollar unter Druck. Steigen die Zinsen, kommt das einfach der entsprechenden Landeswährung zugute, macht sie für ausländische Investoren interessanter. Der Euro aktuell bei 1,0494 $.
Nicht immer, aber oft gilt ja die Regel, sind Aktien gefragt, sind es Staatsanleihen weniger, ist auch beim Gold oft so. Ist das heute auch zu beobachten?
Die Feinunze Gold wird jetzt mit $1,799,20 $ gehandelt.
Wenn Aktienkurse zweistellig steigen oder sinken, dann ist das keine Alltäglichkeit auf dem Börsenparkett. Heute gab es mal wieder so ein sattes Plus. Wo und warum?
Das war bei Shop Apotheke. Die Aktien von Shop Apotheke 14% im Plus. Andere Online-Versandapotheken, die Papiere ebenfalls deutlich höher. Das hängt mit dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zusammen. Der nämlich hat angedeutet, dass das E-Rezept Mitte des kommenden Jahres kommen soll. Die Basis für eine entsprechende Infrastruktur sollen Clouds und Smartphones sein.
Der Waffenhersteller Heckler & Koch hat heute mitgeteilt, dass er seinen Gewinn kräftig steigern konnte. Wir sind also im Bereich Waffen und Rüstung. Hat er was abgefärbt auf Unternehmen, die an der Börse notiert sind?
Also Rheinmetall zumindest hat ebenfalls volle Auftragsbücher, die Aktien aber 1,5% im Minus. Wenn man sich das aber über einen längeren Zeitraum hin anschaut, dann gibt es wirklich satte Gewinne.
Claudia Werle über den heutigen Handelstag an den Börsen. Meine Kollegin Anja Reinhardt begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Beitrag über Gefangenentheater. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.